Recht schönen guten Morgen miteinander. Ich habe gestaunt über den Mut derer, die mich einladen. Denn der berühmte Dichter Bernard Shaw sagt einmal, lad nie einen ein, der über 70 ist. Denn du weißt nie, was er sagt und weißt nie, wann er aufhört. Aber Bruder Herning hat mir deutlich gemacht, 30 Minuten höchstens 5 drüber oder 5 weniger. Und da will ich mich dran halten heute Morgen. Mit der Jahreslosung, die wir alle kennen, euer Herz erschrecke nicht, vertraut auf Gott und vertraut auf mich. Mit diesem Jahreslos kam mir ein Thema in den Sinn, das ich auch heute Morgen drüber stellen möchte über das, was ich sage. Glaube trifft auf Resignation. Und wenn ich Resignation höre, dann denke ich automatisch an viele Männer, Frau war ich ja noch nie, an viele Männer, die jetzt bei der Entwicklung in der Gesellschaft in ihrer Hosentasche die Hand zur Faust ballen. Weil gierige Milliardäre die Finanzkrise hervorgerufen haben, weil Menschen, die eine Firma an die Wand fahren, noch tolle Bonusse mitbekommen, weil wir in einer Gesellschaft leben, wo ein Gesetz nach dem anderen, ein Aufruf nach dem anderen losgelassen wird. Und wenn man neben einem Gesetz nicht einen Polizisten gleich hinstellt, dann wird sowieso nicht eingehalten. Resignation. Manchmal auch in unseren Gemeinden. Manchmal hat man den Eindruck, in unseren Gemeinden und auch Gemeinschaften, wir sind der letzte Überrest einer untergehenden Religion. Und vergisst völlig dabei, dass heute in dieser Welt mehr Christen leben als je zuvor in der Geschichte. 2,3 Milliarden Menschen verschiedensten Couleurs, verschiedensten christlichen Glaubensäußerungen bekennen sich zu Jesus. Der Glaube trifft aus Resignation in drei großen Bereichen. In der Bibel, in den Gemeinden und in unserem privaten Leben. Das hat mich bewegt hier. Zuerst der erste Punkt in der Heiligen Schrift. Was meint ihr, was die Jünger Jesu hier mitgemacht haben? Zuerst müssen sie verdauen, dass da einer da ist, der Jesus verrät, aber vorher noch die Füße gewaschen bekam. Einer, der voll mitmachte und voll daneben war. Dann müssen sie verdauen, dass ihr Spokesman in der Jüngerschaft Jesus dreimal verleugnen wird. Dann müssen sie verkraften, dass Jesus weggeht. Und er sagt, ihr wisst nicht, wohin ich gehe. Ihr wisst, wohin ich gehe, aber ihr wisst doch nicht. Er wusste ja, dass sie nichts begriffen haben. Und wenn man da hineinschaut in diesen Text, dann heißt es so am Gegenschluss von diesem Absatz, wie der Philippus sagt, Herr, zeige uns den Vater. Und der Thomas, der resignierte Typ, der damals sagte, ich glaube gar nichts mehr nach dem Kreuz. Zuerst muss ich ihn sehen und seine Wunde betasten. Er resignierte, er war verzagt, er war entmutigt. Und Jesus kam eine Woche später nur für ihn und sagte, jetzt schau meine Wunden an. Steht nirgends in der Bibel, dass er seine Finger in die Wunden gelegt hat. Aber er ging weg und sagte, mein Herr, mein Gott, das kürzeste und schönste Glaubenszeugnis. Resignation und Glaube. Auch in der Bibel. Oder ich denke an Elia. Lass mich sterben. Ist keiner mehr da, der so treu und hingebungsvoll ist wie ich. Er meint, mit ihm geht die Welt Gottes unter. Und sie geht weiter. Und nun schauen wir in unsere Gemeinde hinein. In unsere Gemeinden, Gemeinschaften. Ich meine nicht sie, ich kenne sie ja überhaupt nicht. Zum ersten Mal in meinem Leben, dass ich hierher komme. Durchgefahren auf der Autobahn bin ich schon öfters. Aber man kommt leichter nach Japan, wie auf eine Straße nach Unterbäuingen. So ist es halt im Leben von Menschen. In der Gemeinde. Wie oft sind wir verzagt? Man ist verzagt und resigniert, enttäuscht. Enttäuscht von Christen tut am meisten weh. wenn man dachte, der oder die ist Vorbild. Und auf einmal merkt man, es ist ja gar nicht so. Und sei mal ganz ehrlich und Hand aufs Herz, wenn jeder von uns dich sehen wird in deinem Alltag, auch wie du daheim bist, da, wo es pressiert, und der Fuß möchte absolut nicht in den Schuh rein, und der Schuhlöffel kracht noch ab, da wird offenbar, wie ihre Heiligung aussieht, genau dort. Oder wenn ihre Frau mit einem falschen Fuß aufgestanden ist, und je älter sie wird, desto schwieriger wird das. Und du solltest Geduld mit ihr haben. Und das ist die am geringsten entwickelte Geistesfrucht in deinem Leben. Resignation bei der Frau, so lange verheiratet. Und immer noch so ungeduldig mit mir. Seht ihr, in der Gemeinde, ich bin zu wenig ernst genommen, zu wenig anerkannt, zu wenig berücksichtigt. Versteht er? Und dann ist man beleidigt. Eine Eigenschaft der Christen, die ist fast noch stärker wie in der Welt. Dieses Beleidigtsein. Da komme ich mal wieder nach Liebenzell, nachdem ich schon 16, 17 Jahre im Ruhestand bin. Und da sehe ich einige, was früher hieß, Bruder Vater hinten, Bruder Vater vorne, wenn man oben war. Und jetzt sieht man einen und grüßt kaum mehr. Und ich komme heim, sage zu meiner Frau, stell dir mal vor, der und der hat mich gar nicht begrüßt. Und dann lacht sie und sagt zu mir, hast du gegrüßt? Ich sage, das weiß ich gar nicht mehr. Und dann sagt sie, hör mal, reg dich doch nicht auf. Jetzt bist du wieder eine Null. Und wenn eine Frau zum Mann sagt, du bist eine Null, dann geht das mittelstarke Gespräch wieder los. Und sie sagte, hoch mal, das musst du akzeptieren. Jetzt bist du niemand mehr. Jetzt bist du Mr. XY. Wie irgendeiner. Da hat keiner einen Grund, dich grüßen zu müssen. Merkt auf einmal, da resigniert man, keiner beachtet mich mehr. Und ich bin doch so ein wichtiger Mensch gewesen. Und damals hat man beim Betriebsverabschiedung gesagt, der Chef selber, lieber Emil, wenn wieder ein Riesenproblem kommt, dann werden wir dich wieder rufen. Und er wartet schon 15 Jahre auf den Ruf. Kommt kein. Und dann ist er beleidigt, dann ist er eingeschnappt, braucht 6 Wochen, bis er ausschnappt. Seht ihr? Resignieren. Verzagt sein. Wenn unser Ego nicht evangelikal gebauchtätschelt wird, dann schnappt man ein, dann ist man resigniert, man übernimmt keine Verantwortung. Und wenn ich so in viele Gemeinden, Gemeinschaften rumkomme, stelle ich fest, es ist schrecklich schwer, jemanden zu gewinnen, der Verantwortung übernimmt in der Gemeinde. Weil er sagt, hintenrum wird doch kritisiert. Wer hört mir schon zu? Wer nimmt mich schon ernst? Etc. Sehen Sie, Glaube trifft auf Resignation in der Bibel schon und jetzt auch in der Gemeinde. Oder gar heutzutage dieser evangelikale Gemeindetourismus. Ja, in der Gemeinde ist nicht so warm, ich gehe in eine andere Gemeinde. Und bei manchen müsste ich sagen, geh, wandere, dann habe ich einen Eisschrank weniger. Dann können die dort die wärmen Aktivitäten entwickeln, die ich versucht habe. Seht ihr? Und das Schlimmste ist, wenn man hintenrum über jemanden redet. Da vertraut man jemandem was an. In der Gemeinde. Und seht ihr, da lahmen doch unsere Gebetsstunden. Man bringt doch gar nicht mehr das vor, was einem wirklich auf dem Herzen brennt. Wo eine wirkliche Not ist. Man hat Angst, dass man nachher 3 Wochen lang in der Gemeinde drüber redet. Oder gar im Dorf. Wie ist das mit Resignation? Und da resigniert man. Und sagt, wenn in dieser Zeit, wo der Druck auf die Gemeinde Jesu immer stärker wird, und täuschen wir uns nicht, wir werden eine Minorität werden, auch in unserer Gesellschaft. Da muss doch und sollte doch Gemeinde nicht nur eine tolle Predigt hören, sondern Wärme, Heimat ausstrahlen, wo ich weiß, da bin ich daheim. Das sind meine Brüder und Schwestern, die zu mir stehen. die nicht den Mund zerreißen, wenn mein Kind neben rausgeht, so ganz anders, wie man es eigentlich von einem Prediger oder Pfarrer oder leidendem Bruder erwartet in seiner Erziehung. Und dann geduschelt wird über die Erziehungsmethode des Bruders. Und er ist am Ende, ich werde nie den Bruder vergessen. Der einmal zu mir sagt, er war älter wie ich, Ernst, sei du dankbar, dass deine Kinder gläubig sind. Ich muss manchmal nach Stuttgart um Mitternacht und meine Tochter holen, aus dem Rotlichtmilieu. Aber er sagte mir unter Tränen, das ist mein Kind. Und es bleibt mein Kind, wie verrottet auch die Umgebung sein möchte. Und du glaubst gar nicht, wie es weh tut, wenn ich spüre, dass Geschwister tuscheln. Über mich, über meine Frau, über die Tochter. Und nun das Dritte, im eigenen Leben Resignation. Haben Sie das noch nie erlebt? Dass man sich selber manchmal am Kopf langt und sagt, wie kann das sein, dass ich so reagiert habe, was ich gar nicht wollte? Wenn man so schnell was vergisst, was man versprochen hat. Und der andere wartet, aber in seiner Bescheidenheit bleibt er still. Man hört es ein Jahr später. Oder ich denke zurück, wie meine Frau mir öfter sagte, besuche doch diesen Mann, der am Ende eines Dorfes in unserer Gegend wohnt, er scheint sehr einsam zu sein. Und vor lauter Weltmission und in der Welt rumreisen, und das war immer geschickt bei mir, ich muss ja nie selber bezahlen, es war immer im Dienst der Mission. Muss man auch mal als Positivum vermerken. Habe ich den Mann nicht besucht. Es waren mir andere Dinge viel wichtiger. Und eines Tages kam ich heim, sagte meine Frau zu mir, du brauchst ihn nicht mehr besuchen. Er hat sich gestern Abend erschossen. Aus Einsamkeit. Da könnte man resignieren über den eigenen Glauben. Über das eigene Frommsein. 40, 50 Jahre schon Jesu Nachfolger. Und dann einen einsamen Menschen vergessen. Da wird man auf einmal ganz glitzeklein. Man möchte resignieren. Und dann kommt der Teufel und sagt, ja Ernst, du bist eine Null. Nein, du bist eine Null hoch zwei, muss ich ihm sagen. Bin ich. Aber seht ihr, dann denke ich wieder dran, jeder ist dankbar, wenn er einige Nullen hinter seinem Einser auf dem Bankkonto hat. Und wenn Jesus der Einser ist und ich bei ihm bleibe, dann sind die Nullen nicht so schlimm. Dann vergibt er und stellt wieder auf die Beine. Oder ich denke dran, wo man mir mit 28, 29 Jahren mitteilte, unheilbar krank. Nicht, weil ich eine Niere verloren hätte. Das ist etwas falsch hier. Aber manche bringen es durcheinander, ist auch egal, dieser Bereich da hinten im Rücken ist sowieso kompliziert. Sondern ich habe die Nebennieren verloren. Diese zwei großen Drüsen auf den Nieren, wo die Abwehrstoffe und das Gift im Blut und die Pigmentation und das Gleichgewicht und so weiter bestimmen, die sind bei mir in Japan verschwunden. Keiner weiß wohin, keiner weiß warum. Und man wollte mich oft operieren, da hinten nachzuschauen. Ich sagte, nee, was futsch ist futsch. Und dabei bleibt es. Was, man kann es ja nicht ersetzen. Aber da liegt man auch im Bett. Zwei Kinder im ersten Heimaturlaub von Japan und nun nicht mehr gesund sein. Da wird man verzagt. Dann fragt man, Herr, warum? Und dann kommt diese typische, egoistische, fromme Art, ich habe dir doch so viel getan. Ich war doch für dich da. Da auf einmal kommt die Händlermentalität. Ich habe dir getan, jetzt solltest du mir tun. Und das ist nicht die Art Gottes. Er kann mit mir tun und mit dir, was er will, ohne uns zu fragen. Aber wir wissen vom Wort Gottes, dass alles zum Besten dient. Aber das zu fassen, das macht zu schaffen. Da geht es einem wie die Jünger. Wir begreifen es nicht. Und da verstehen wir, wenn der Apostel Paulus in Epheser Kapitel 1 betet, Herr, öffne ihnen die Augen, dass sie begreifen, dass sie sehen, was sie haben in dir. Und das Gebet muss man lesen in Epheser 1. Da geht es nicht um Gesundheit, da geht es um Macht, da geht es um Erbe, da geht es um Gegenwart Gottes. Und ich werde nie vergessen, ehe ich ins Koma sank und später durch Handauflegung zurückkam, was ich ja nicht weiß, nur durch Erzählung meiner Frau. Da hat ein Bruder aus dem Schwarzwald mir übers Bett, habe ich gar nicht bemerkt, wer es war, in meinem Delirium, einen Bibelspruch hingeklebt aus Jeremia 31, Vers 3. Mit ewiger Liebe habe ich dich lieb. Das war das Wort, das mich in der Verzagtheit hinübergeleitet hat in die Dunkelheit. Ja, auch im eigenen Leben verzagt. Wo man merkt, man hat selber versagt. Ich bin ein temperamentvoller Mensch. Und in diesem Zell haben sie vieles getan, um mein Temperament etwas abzubauen. Denn ich bin ein Mensch, der zum Leben gern pfeift. Singen kann ich nicht, dann pfeife ich halt. Und dann hieß es, wenn du in der Leitung bist, das gehört nicht. Es gehört sich nicht für einen Mann, der ganz oben ist, dass er pfeift. Da habe ich gesagt, gut, dann höre ich auf, habe dann aufgehört, lange Zeit, habe mir von der Bibel geforscht, ob es Pfeifen verboten ist. Habe es aber nirgends gefunden. Dann habe ich darauf gepfiffen und wieder anfangen zu pfeifen. Seht ihr? Da war man verzagt von dieser Kritik, gut meinend, ich bitte Sie, nicht negativ. Aber seht ihr, da merkt man auf einmal, wie wir umgeben sind von den Versuchungen, zu resignieren, zu enttäuscht zu sein, verzagt zu sein. Der Teufel tut alles, dass wir resignierte, verzagende Leute sind. Und wenn wir die nicht schlagen, dann ist das die Vorhut der Reiter. Schlagen wir nicht die, so kommen noch weiter. Und den Eindruck habe ich, dass wir als Gemeinde Jesu in verschiedenen Couleurs und Strukturen sehr dazu neigen, sehr schnell verzagt, resignierend zu werden. Weil wir ja auch in einer Welt drin stehen, die uns umgibt von allen Seiten und wir sind bewusst in dieser Welt. Nicht von der Welt, aber in der Welt. Und da merkt man, dass eigentlich nur das Prestige, das Geld, Ehre, Ansehen entscheidend ist. Und ein Mensch, der keinen Gott hat, der muss alles in sich reinziehen, der muss alles erleben, weil nachher kommt ja nichts mehr. Und diese Verfassung einer Gesellschaft kommt von der Gottlosigkeit. Und Albert Einstein sagte schon mal, nehmen Sie Gott weg vom Menschen, dann wird er zur Bestie. In der Entwicklung stehen wir drin. Und da ist Verzagtheit und Resignation eine brandgefährliche Sache des Anfechtung des Satans. Und da sagt unser Wort, glaubet an mich, glaubet an Gott. Und wenn es da so eigenartig glaubet an Gott heißt, so wie distanziert, aber so ist ja nicht gemeint, dann heißt es, denkt doch dran in diesen Versuchungen, zu resignieren, zu verzagt zu sein, zu entmutigt zu sein. Denkt dran, was du für einen Gott hast. Und ich muss Ihnen ehrlich sagen, damals in 10.000 Meter Höhe über dem Pazifischen Ozean, wo ich extra einen Platz mir gesichert habe über die Vorbuchung am Fenster, ich fliege sonst immer in der Mitte, dass ich spazieren laufen kann, ohne jemanden zu stören. Aber ich wollte einmal zuhören, was junge japanische Brautpärchen nach ihrer Hochzeit und eine Woche Hochzeitsurlaub miteinander reden. Fliegen ist ja langweilig sonst. Und ich wollte mal zuhören, was die miteinander sprechen. Die wissen ja nicht, dass ich wahrscheinlich besser Japanisch wie Hochdeutsch kann. Muss ja auch niemand erzählen in Japan. Und ich saß am Fenster und ich wusste, in dem Flug nach Tokio, 4,5 Stunden mit dem Jumbo, das ist 3/4 voll mit Hochzeitspärchen, die Woche Urlaub in der Südsee gemacht haben. Und ich saß so am Fenster und da horchte ich so zu. Ich habe sie in Englisch begrüßt und horchte dann so zu mit einem Ohr, was die miteinander reden. Ja, das ist keine Sünde. Ich habe ja nichts gesagt. Und da haben sie das gleiche erzählt wie damals. Ich und meine Braut. Mann, was man da alles sagt. Gut, dass man es heute nicht mehr tun muss. Ist viel zu aufregend. Wie da auf Händen tragen. Ich hätte ja 5 Bandscheibenvorfälle, wie ich das gemacht habe. Versteht ihr? Oder von den kleinen Vögelchen und so weiter. Die werden immer größer und die Tiere auch. Nein, ich dachte, Heiland, ich danke dir, dass ich jetzt schon so lange verheiratet bin und alles so ruhiger geworden ist. So wie ein Strom, gell? Und nicht dauernd so Wasserschnellen da, gell? Sondern normal geworden. Und da waren wir 10.000 Meter hoch und auf einmal ging ein Schrei durchs Flugzeug. Und es brannte. Stahlblauer Himmel, stahlblauer Pazifischer Ozean und ein Geschrei. Es brannte im Flugzeug, Gott sei Dank. Aber seht ihr, da habe ich mich gefreut. Ich habe auch Angst gehabt. In der Welt habt ihr Angst. Ich bin nicht der Typ, der sagt, nichts wie ein Himmel und meine Frau und die Kinder, lass da hinten, das mag schwinden, ich will nichts davon. Ist ja schön und recht, wenn man singt. Aber in der Praxis ist nicht ganz einfach. Und als ich so betete am Fenster und die anderen geschrien haben, da auf einmal schenkte mir der Herr das Wort, ich bin der gute Hirte und ich kenne meine Schafe. Und da kam ein Frieden in mein Herz, wie ich es nie mehr erlebt habe. War auch nicht nötig. Da habe ich gejubelt, einen Herrn, der sogar sowas wie ein Jet in der Luft halten kann. Wir kamen natürlich ganz wackelig an, das ist klar, aber wir kamen an, sonst wäre ich ja nicht da heute Morgen. Gell? Aber seht ihr, da habe ich so denken müssen, Glaube ist eine lebendige Beziehung zu Jesus. Und das entscheidende, der entscheidende Punkt an allem ist, lebt die Verbindung mit Jesus bei dir und bei mir heute. Das ist der entscheidende Punkt. Nicht weiß ich 1000 Bibelverse auswendig, das wäre gut. Aber entscheidend ist, ist meine Verbindung zu Jesus heute Morgen so, dass ich ihn hereinnehmen kann, wie es in Epheser 6 heißt, hereinnehmen in die Welt meiner Versuchung. Da ich auf einmal sage nach Römer 6, Herr, ich danke dir. Der Leiter der Gemeinde hat mich heute übersehen bei der Belobigung aller derer, die im letzten Jahr für uns was getan haben. Und ich danke dir, dass ich nicht einschnappen muss. Das ist genau das. Herr, ich danke dir, dass ich jetzt die Geduld habe, meiner Frau den Mantel hinzuhalten, obwohl es alles so umständlich ist, uns pressiert, in Gottesdienst zu gehen. Aber ich muss ehrlich sagen, meiner Frau komme ich meistens ein bisschen spät. Ich mag das nicht. Wenn ich zum Gottesdienst, dann möchte ich pünktlich sein. Aber wenn du eine Frau hast, die halt nicht so pünktlich ist, dann hasche halt. Kannst du machen, was du willst. Da muss halt in Liebe gucken, ein bisschen schneller. Und dann muss ich was tun. Wisst ihr, all diese Dinge, da Jesus reinnehmen, um das geht's mir. Was hilft, wenn ich 100 theologische Sätze weiß, aber in der Praxis die Verzagtheit, die Resignation mich überfällt und bestimmt? Denn wir sind doch in dieser Welt, etwas zu sein, zum Lob seiner herrlichen Gnade, steht der Bibel. Im Epheser 3-mal hintereinander. Und das geht nicht anders, als so eine lebendige, im Gebet und im Wort Gottes bestehende Beziehung zu Jesus zu aktivieren, herein in den Alltag. Und ich muss Ihnen bekennen, temperamentvoller Mensch ist auch ein Mensch, der immer in der Gefahr ist, zu schnell Auto zu fahren. Und ich habe mir angewöhnt, wenn vor mir einer langsam fährt, ihn aus Gottes Hand zu nehmen und nicht irgendwohin zu wünschen. Sagen, Herr, ich danke dir für die Frau davon. Fahrer kann sie nicht. Aber wenn die vor mir, ich will sie mich wahrscheinlich bewahren, dass irgendwo eine Stelle ist, wo geblitzt wird. Manchmal hat sogar gestimmt. Aber seht ihr, so, mir geht es um die Praxis. Was nicht zur Tat wird, hat keinen Wert. Und wir leben in einer Welt voller Resignation, voller Pessimismus, voller Kritik. Machen wir da einfach mit? Oder sind wir Leute, die da drin etwas ausstrahlen? Von Zuversicht, weil sie im Glauben das Leben mit Jesus und die Möglichkeiten mit Jesus hereinnehmen in ihre Anfechtung im Alltag. Und das macht ungeheuer froh. Als Beispiel, ich wohne in einer Nebenstraße in einem kleinen Dorf. Wir hatten früher den Leiter des Tiefbauamtes der Stadt, wo wir eingemeindet sind, als Bewohner, und er hat es wahrscheinlich fertiggebracht, ich weiß nicht genau, aber wahrscheinlich, dass unsere Nebenstraße in die Hauptstraße hinein Vorfahrt hat. Wohl dem, der solche Leute in der Straße hat. Wie er das fertig gebracht hat, geht mir auch nichts an. Ich darf es ja benutzen. Und da fuhr ich mal wieder vor und wollte rein und da kam von links ein ganz schneller Hirsch, obwohl 30 Kilometer waren, somit etwa 80, statt doch brauchst. Und ich mit 90 hinter drei. Ich habe ihn vom Haus erwischt, habe ihm die Leviten verlesen. Und ich konnte die ganze Nacht nicht schlafen. Nicht wegen dem, was ich sagte, sondern wie ich sagte. Am nächsten Morgen um 7 stand ich vorm Haus. Und der Mann war leider schon bei Arbeit, kam die Frau im Morgenmantel raus und sagte, wer sind Sie denn? Da sagte ich, ich bin der Mann, der gestern Abend Ihrem Mann die Leviten verlesen hat. Ich sagte, so, der sind Sie, sagte, der bin ich. Sagen Sie, Mann, viele Grüße, es tut mir leid, der Ton war nicht recht. Sie glauben gar nicht, wie ich froh war, dass das bereinigt war. Seht ihr, das sind kleine Dinge, das sieht kein Mitchrist in der Gemeinde. Das sieht keiner, der sagt, ach, der Bruder so und so und der Herr so und so und so. Versteht ihr, aber Gott sieht es. Und wisst ihr, das möchte ich nur hinzusagen, gestern las ich eine Stelle, die ist parallel zum Johannes 14, da heißt, erschrecket nicht. Das heißt eigentlich, gebt eure Überzeugung nicht auf. Auch wenn ihr angefochten seid, auch wenn ihr mal resigniert, auch wenn ihr mal verzagt. Gebt eure Grundrichtung des Lebens nicht auf. Und das ist mir wichtig. Denn seht ihr, Jesus sieht nicht nur, was wir tun. Jesus sieht in die Tiefen und in die Verhältnisse unseres menschlichen Herzens, das so unberechenbar und so unkontrollierbar ist. Wenn Sie das mal lesen, steht in der Bibel wenigstens. Und da sieht der Herr nicht das oben schwimmend. Er sieht, warum das so ist. Und da bin ich so dankbar. Und das ist das Geheimnis von Petrus. Jesus sah die Grundstimmung von Petrus. Die war gut. Und sein Temperament hat ihn immer wieder davon getragen. Und er hat sich seiner erbarmt. Geht sie nicht manchmal so wie mir, dass ich auch sage, Herr Jesus, ich staune, dass du noch nicht Schluss gemacht hast mit mir. So lange mit dir und noch oft so spitzig und noch oft so resignierend und oft manchmal so schnell beleidigt und manchmal so sehr auf das eigene Ego orientiert. Das ist ein Wunder, dass du noch nicht Schluss gemacht hast. So einen großen Herrn haben wir. Und als ich kürzlich mit unserer ältesten Enkeltochter beieinander saß, die eine schwere Sache, sie ist Ärztin, im Kopf hat, sie kann arbeiten, aber sie weiß nie, wenn es zu Ende geht. Und sie mit 29, mit tränenden Augen vor mir saß, resignierend, und sagt, Opa, ich will doch noch nicht sterben. Ich will die Missionsärztin werden. Sie sitzt im Krankenhaus, so anders. Und da habe ich gefleht, Herr, zeig mir ein richtiges Wort. Diesem resignierenden, verzagenden, nicht mehr weiterwissenden, unter diesem Druck, wann passiert wieder was? Lebenden jungen Menschenkind, die gläubig ist. Was soll ich da sagen? Und da kam mir das Wort in Sinn aus Psalm 55, 23. Wirf deine Last ab und übergib sie dem Herrn. Er selbst wird sich um dich kümmern und niemals lässt er dich im Stich. Ein Wort. Niemals, habe ich oft zu mir schon gesagt. Niemals lässt er dich im Stich. Seht ihr, Glaube. Glaube an mich. Glaube an Gott, das ist dasselbe. Glaube an mich. Und er sagt es zu den Jüngern, die gesehen haben, was Gott alles getan hat und Jesus alle Wunder schon vollbracht hat. Darauf verlasst euch. Ich lasse keinen im Stich. Und wenn du wieder resignierst und als resignierender dich benimmst, wo du selber traurig bist, er lässt dich nie im Stich. Er ist immer da. Und das nimm doch mit. Hinein in den Kampf gegen Resignation und Verzagtheit. Es gibt drei Dinge, die unwandelbar sind. Er ist da, er kennt mich und er kann alles, unser Herr. Nehmen Sie das mit. Und wenn Sie über 65 sind, dann nehmen Sie drei andere Worte mit. Nicht, weil sie das andere nicht bräuchten. Geborgenheit, Gelassenheit und Großzügigkeit. Das steht im Alter gut an. Geborgenheit in der irrtumslosen Liebe Gottes. Und Gelassenheit. Man kann im Alter loslassen. Man kann auch mal die Frau eine Zeit lang oben schwimmen lassen. Und ich denke, man müsste alles bestimmen. Gelassenheit, wir haben die Enkeltochter, eine Enkeltochter bei uns gehabt bis heute. Jetzt kommt der Schwiegersohn mit Frau wieder zurück aus Indien heute. Darum ist meine Frau nicht dabei, muss ja da sein. Aber Mann, so ein 13-jähriger Teenager, das ist ja wie ein Sack voll Flöhe. Ja? Wo du hingreifst, kannst du nichts greifen. Und so lebhaft, gell, dass ich denkt habe, ja Herr, Gelassenheit, lasse doch. Ras nicht rum und schließ alle Schubladen wieder, wo sie aufreißt. Lass es, wie es ist, sonst musst du es fünfmal zuschieben. Und so ist einmal in 14 Tagen. Chaotisch. Gelassenheit. Sie glauben gar nicht, wie die Opas, wie gesagt, Oma war noch nie, wie die Opas bei Enkelkindern beliebt sind, die gelassen sind. Denke immer dran, wenn aus dir was wurde ich, könnte aus deinem Kind auch noch was werden. Denk nicht, dass du viel besser bist. Und dann die Großzügigkeit, wo man anderen hilft, wo man anderen beisteht, wo man andere sich auch so entwickeln lässt in Gottes Augen, wie er sie haben will, nicht wie ich sie haben will. Und an dem Punkt war ich manchmal verzagt, weil meine Kinder sich ganz anders entwickelt haben und herangewachsen sind, wie ich es gern gehabt hätte. Und da habe ich gelernt, jeder Mensch ist ein Unikat, manchmal auch ein Unikum, ein Unikat Gottes. Und er hat mit jedem Einzelnen seinen Weg. Seien wir leider, die nicht Mitläufer mehr sind des Pessimismus, der Resignation und der Kritik unserer Umwelt, sondern lasst uns Leute sein, die etwas von Hoffnung, von Zuversicht ausstrahlen, weil ihr Glaube auf Resignation trifft und Resignation überwindet, weil der Glaube aus der Beziehung mit unserem Heiland kommt. Amen. Und lieber Herr, du weißt, wir haben den Kopf voller Wissen. Wir haben unser Herz voller Absichten. Aber du weißt, wie wir kämpfen jeden Tag, in die Praxis umzusetzen. Hilf du einem jeden Einzelnen, dass die Verbindung, die Beziehung zu dir nicht gestört ist durch Sünde oder Ungehorsam. Und dann gib uns die Freude, zu erleben, wie du uns hilfst. Mit Glauben, Zuversicht, Resignation, Entmutigungen, Verzagen überwinden kann. Wir danken dir. Denk auch an die unter uns, die körperlich krank sind. Du kannst auch an ihnen Großes tun. Gib die Kraft zu tragen, gib das Wunder der Heilung oder gib du auch ein geistliches Reifen zur Vorbereitung für die Ewigkeit. Dir sei Preis und Anbetung für alles. Amen. So, jetzt habe ich 3 Minuten länger gemacht, Entschuldigung. Aber ich komme ja nicht mehr so schnell.
Einen Moment, wir wollen ja Opfer zusammenlegen wegen dem Projekt. Ne? Ja. Wir wollen ja jetzt ein Opfer zusammenlegen, und zwar für ein Projekt, ein Schulprojekt in Sambia.
Ja, er hat mich gefragt, für was, und da sagte ich, ja, da ist ein Projekt in Sambia, wo unser Schwiegersohn, die jüngste Tochter mit Familie sind, schon ein paar Jahre, da die Liebenzeller Mission zusammen mit der englischen eine neue Schule gegründet für schwarze und weiße Kinder zusammen. Ich finde es einmalig. Wir haben ja Missionarskinderheime da und dort in der Welt, auch als Mission, in andere Missionen auch. Und nun in Afrika ist es so, dass auch da viele, in Sambia viele schwarze Missionare gibt, die von ihren Gemeinden dort ausgesandt werden in andere Länder in Afrika. Und die wissen auch nicht, wohin sie ihre Kinder tun. Die Schulverhältnisse sind eine Katastrophe. Wenn ein Mädchen im Teenageralter ist und was werden möchte, wird sie zum Opfer des Lehrers auf sittlichem Gebiet. Daher sind auch viele Afrikaner da, es gibt auch vermögende Afrikaner, die gerne ihre Kinder in eine christliche Schule schicken wollen. Und nun haben die beiden Missionen zusammen auf eine Sache entworfen, wo ich toll finde. Sie wollen also Kinder von deutschen Missionaren, auch von unseren und von anderen, und Kinder von schwarzen Missionaren in ein Internat, in eine Schule tun. Volksschule, Mittelschule, Oberschule. Und dieses Projekt läuft schon ein paar Jahre recht gut. Der Schwiegersohn ist an für sich vom Beruf Pilot, aber ein praktischer Typ. Und er hat die Aufgabe, die baulichen Dinge zusammenzustellen, aufzurichten und so weiter. Es ist jetzt ein Areal 10 Kilometer im Umfang so groß. Afrika hat ja viel Platz, weil es weniger Leute hat da und dort. Und es ist erstaunlich, wie die Kinder, schwarze Kinder, weiße Kinder, reiche afrikanische Kinder, und die müssen doppelt so viel bezahlen. Weil wir auch Kinder aufnehmen, die AIDS-Weisen sind, sofern sie kein AIDS selber haben. Das kann man nicht verantworten sonst. Es sind also reiche, schwarze afrikanische Kinder drin. Es sind Kinder von afrikanischen Missionaren drin. Es sind AIDS-Weisen drin. Und es sind deutsche oder englische oder amerikanische Missionarskinder drin. Also ein internationales Größe. Und ich finde das enorm gut. Alles ist natürlich Englisch, nichts Deutsch, liegt ja auf der Hand, schadet ja auch nichts. Und wenn ihr etwas einlegt für diese Sache, wo ich finde, es ist toll. Nicht, weil es der Schwiegersohn dort ist, wie lange er bleibt, weiß ich auch nicht, aber er ist jetzt schon ein paar Jahre dort. Und es ist erstaunlich, wie die Kinder zusammenfinden. Und alles natürlich unter dem Aspekt vom Evangelium, anders machen wir es ja nicht. Der Schwiegersohn hat 60 schwarze Leute oder dunkle Leute als Mitarbeiter. Und das ist immer vergnüglich zu sehen, was da alles so abläuft. Hochinteressant, da ist mehr Seelsorger wie Vorgesetzter, weil die Leute ja meistens daheim Probleme haben und Nöte, Familien zerrüttet. Und ich finde es toll, dass auch da geistliche Hilfe tun darf. Also wenn Sie was einlegen und überlegen, was ich gebe, nehmen Sie immer das nächstgrößere Stück oder Schein, den Sie im Geldbeutel haben. Herzlichen Dank schon im Voraus.